Guten Morgen, liebe Brüder und Schwestern. Guten Morgen, lieber Markus. Vielen Dank für den Empfang. Ich muss natürlich jetzt antworten auf das, was du gesagt hast. Also erstens einmal habe ich gar nicht gewusst, dass Bern wieder bedroht ist vom französischen König. Das ist jetzt Emmanuel der Vorletzte, oder? Ich weiß nicht. Genau. Aber wenn der Kanton Bern wirklich ernsthaft bedroht ist, dann rede ich dann schon einmal mit der Zürcher Regierung, was wir machen können. Ja, und zweite zum höheren Besuch. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob die 1,76 Meter so hoch sind, aber ja, ich lasse das mal dahingestellt. Also danke vielmals. Es ist immer schön, wenn man ein bisschen Humor hat. Nicht wahr? Aber ich bin nicht da zum Witz erzählen, sondern zum mit euch das Wort Gottes zu betrachten. Und auf das wenn wir uns jetzt einstellen und wenn der Herr auch nochmal bitte, dass er uns heiligt durch sein Wort. Herr, heilige uns durch dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich habe ein Rätsel. Es ist jetzt Sonntag um 10.21 Uhr. Was geschah gestern vor 24 Stunden und 31 Minuten? Kleiner Tipp, es geht um eine astronomische Antwort. Miriam, du weißt es. Ne? Korrekt, ha. Miriam hätte es gewusst. Zu der angegebenen Zeit gestern um 8.50 Uhr war in der mitteleuropäischen Sommerzeit plus minus in unserer Region also die Tag- und Nachtgleiche. Das heißt, die Lichtperiode am Tag ist genauso lang wie die Nachtperiode innerhalb von der 24 Stunden. Ab jetzt wird die Dunkelperiode länger sein als die Helligkeitsperiode, bis dann im Winter wieder die Richtung umkehrt. Ich weiß, dass einige Probleme haben, vielleicht schwermütig werden, depressiv auch, wenn die Tage kürzer werden, die Nacht länger und es dunkel wird. Meine Predigt von heute Morgen ist nicht nur für euch. Vielleicht hilft sie ja ein bisschen zur Vorsorge. Aber meine Predigt ist für alle. Meine Predigt, Gottes Wort, ist für alle, die sich Sorgen machen, die den Weg nicht wissen, wie wir gesungen haben. Und eigentlich möchte ich aus dem Wort Gottes mehr sagen zu dem, was das Lied bereits ausgesagt hat. Alle, die also Sorgen haben, dürfen heute im Speziellen zuhören. Johannes 14, Vers 1 ist der Predigttext und das ist nur ein Vers. Ich stelle ihn unter die Frage an dich. Sorgst du noch oder vertraust du schon? Sorgst du noch oder vertraust du schon? Ich lese den einen Vers, er hat zwei Sätze. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Johannes 14, Vers 1. Dieser Vers ist bekannt. Ich vermute mal vor allem an Beerdigungen ein beliebter Vers. Es geht ja dann weiter. Der Herr Jesus sagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen und siehe, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und so weiter. Aber genauso wie mit Psalm 23, der auch oft an Beerdigungen gelesen wird, finde ich es eigentlich schade, wenn man so lange wartet, um diese biblische Wahrheit in unser Leben zu holen. Nicht erst bei der Beerdigung. Heute gilt dir dieses Wort. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an mich, glaubt an Gott und glaubt an mich. Sorgst du noch oder vertraust du schon? Ach, ich weiß, Sorgen, Ängste und Nöte, das haben ja nur die Schwachen, das haben nur die Loser, die immer gleich bei jedem Bobole zum Psychiater rennen. Aber das ist doch nichts für mich, das ist doch nichts für uns. Ich habe keine Sorgen, ich habe keine Probleme. Ja, ja. Aber wisst ihr was, nur zu oft sehe ich hinter den Kulissen des starken, erfolgreichen Mannes und der selbstbewussten Frau ein ängstliches Herz schlagen, das Sorgen hat wie alle anderen Menschen auch. Die Kulisse ist großartig, aber da drinnen sieht es schwach aus. Gott will dich nicht therapieren. Er sagt dir sein Wort zum Heilen. Und das geht uns alle an, auch die, die meinen, sie müssen den Starken markieren. Davon bin ich überzeugt. Jesus Christus spricht: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Dieses Wort ist gesprochen kurz vor der Hinrichtung des Herrn Jesus am letzten Abend. Ihr kennt den Bericht davon im Johannesevangelium, Kapitel 13 bis 17 eigentlich. Jesus tröstet seine Jünger, sagt ihnen: Ihr werdet wieder Gemeinschaft mit mir haben. Ich bin der Weg, nicht nur für mich selber zum Vater, zu dem ich jetzt gehe, sondern eben auch für euch, Vers 6. Wenn euer Herz und eure Wege fest werden sollen, dann vertraut mir. Sorgst du noch oder vertraust du schon? Das sind zwei Sätze in diesem Vers, das sind die zwei Richtungen, in die wir heute denken wollen. Das erste: Sorgst du noch? Das zweite: Oder vertraust du schon? Das erste: Nein zur Sorge. Jesus sagt es so: Euer Herz erschrecke nicht. Punkt. Oder: Euer Herz werde nicht bestürzt. Er stellt ein Stoppschild auf gegen die Bestürzung und Sorge. Sorge nicht, sei nicht mutlos, nicht verzagt, ängstlich, entsetzt. Fassungslos, erschüttert, erschaudert, verwirrt, durcheinandergebracht, geschockiert, wirr aus der Fassung gebracht, bedrückt, konsterniert, konfundiert, kopflos, entgeistert, schreckensbleich, panikstarr oder entmutigt. Siehst du, Markus, ich kann auch Lexika lesen und Synonyme finden. Nein zu alledem. Wem sagt Jesus das? Der Welt? Seinen Jüngern, seinen engsten Vertrauten. Sie brauchten die Botschaft. Und sie brauchten die Botschaft genauso wie wir in unserem Leben. Sie waren jetzt in einer speziellen Situation, nämlich sie hatten alle Hoffnung, alles Vertrauen auf den Herrn Jesus gesetzt und sie realisierten jetzt: Jesus wird sterben. Zum letzten Mal feiern sie das Passafest miteinander. Jesus erklärt ihnen, dass er nun das wahre Passahlamm ist und dass hinfort die Gemeinde Jesu ihn als das versöhnende Passahlamm feiern wird im Abendmahl, wie wir es tun, und an sein Opfer denken. Jesus würde schon in dieser Nacht verhaftet werden, am Morgen früh durch die Gerichtsmühlen geschleust und schon am Vormittag zur Hinrichtungsstätte gebracht werden. Die Jünger hatten alle ihre Sicherheiten aufgegeben und alles auf die Karte, die eine Jesus gesetzt. Und jetzt das. Werden sie sich bewähren in dieser Nagelprobe? Sie sind bestürzt, jawohl. In Vers 27 spricht Jesus dann, als Gott der Sohn, vom Heimgang zu Gott dem Vater und dass er den Heiligen Geist senden wird. Wir haben hier also Gott den Dreieinen vor uns. als Gott der Vater zu dem Gott der Sohn geht und Gott den Heiligen Geist als Beistand, als Vertreter, als Sachwalter zu uns, zu allen Glaubenden senden wird. Und dieser Frieden wird dann bei uns sein. Vers 27. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt. Das ist eine Wiederholung von Vers 1. Euer Herz werde nicht bestürzt. Seid auch nicht furchtsam. Der Friede Gottes wird uns, die Jünger, im Gegensatz zur Welt stellen. Im Widerspruch zu den Vorläufigkeiten dieser Welt, wo kein Friede erworben wird. Der Friede Gottes, er muss bei dir stehen, zu dir stehen, sich bewähren und sich vollenden. Den Frieden Gottes kannst du nicht einfach per Beschluss erreichen. So, wir definieren jetzt, ich habe Frieden. Geht nicht. Der Friede Gottes ist auch nicht einfach Gleichgültigkeit gegenüber den Dingen dieser Welt, die uns begegnen. So nach dem Motto, ja, es kommt, wie es muss, kannst nicht machen, ich einfach so, komm, lass sie. Sondern wir lernen im zweiten Teil dieses einen Verses, wie der Friede Gottes kommt. Durch Glauben. Durch Glauben an den Herrn Jesus Christus. Kein Wunder, dass derselbe Apostel Johannes später schreibt in einem seiner Briefe, in dem ersten: Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. 1. Johannes 5, Vers 4. Die Jünger sollen also hoffen, glauben, und zwar gegen alle Hoffnung. Aber dennoch mit siegendem Glauben. Ich begegne manchmal auch Christen, die sich in ihrer Mutlosigkeit zu Trotzköpfen entwickelt haben. Andere sind gleichgültig geworden. Sie betäuben den Schmerz ihres Lebenshungers mit Teilnahmslosigkeit, Apathie. Ja, vielleicht bist du auch so einer. Will Gott dich heute Morgen aufwecken? Ich kenne keinen segensreichen, mutigen Christen, der auf Dauer in geistlicher Regungslosigkeit erstarrt geblieben ist. Wache auf! Der Herr Jesus hat das Recht, dir so dreinzufunken, wenn er sagt, euer Herz werde nicht erschüttert. Schaut euch die Jünger an, ihre Lage kurz vor der Trennung vom geliebten Meister. Was wird ihnen da alles durch den Kopf gegangen sein? Sie mussten den Misserfolg, in Anführungszeichen bitte, Misserfolg ihres Meisters im Hinblick auf die echte Bekehrung der Massen verdauen. Johannes 12, Vers 37. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Wir haben den Missionsbefehl des Herrn Jesus und wir folgen ihm hoffentlich mit dem gebotenen Eifer. Aber wir machen oft die gleiche Erfahrung wie die Jünger, dass es immer nur wenige sind, die dem Ruf folgten. Aber es muss nicht so sein. Und wenn es einmal anders ist, dann wollen wir dem Herrn von ganzem Herzen dafür danken, wenn er eine Erweckung schenkt, bis er wiederkommt, bis die Gnadenzeit vollendet wird. Und dafür wollen wir aufstehen und wir wollen an dieser Stelle Nein zur Sorge sagen. Außerdem waren die Jünger auch um ihre eigene Herzenshärtigkeit bekümmert. Überlegt euch nochmal, niemand am Beginn des Abends war niemand von ihnen parat, den Dienst vom Füßewaschen zu übernehmen. Was passiert? Der Herr wäscht seinen Dienern die Füße. Das ist ja verkehrte Welt, oder? Und das hat sie beschämt. Oftmals beschämt uns der Herr Jesus mit seinem Dienen, während wir auf unser Recht pochen. Bist du parat zum Dienen, auch wenn es dich etwas kostet? Wenn du eigentlich das Recht hättest, bedient zu werden, oder wenn dir das Dienen schwer gemacht wird, weil der andere, dein Gegenüber, so komisch ist, dem du da dienen sollst, dein Bruder und deine Schwester zuerst. Auch hier Nein zur Sorge. Zudem natürlich da noch die Enttäuschung über die Zukunftspläne der Jünger. Sie waren ganz nahe dran am Messias und sie waren wohl überzeugt. Petrus hat das Bekenntnis abgelegt. Herr, zu wem sollten wir gehen? Und jetzt sollte er sterben. Was würde dann aus ihnen, aus den erhofften Posten im neuen Reich? Sie durchleiden diesen Weg. Und auch wir müssen lernen, wenn wir mit Jesus gehen. Jesus hat uns nicht gerettet für den heutigen gesellschaftlichen Aufstiegskurs, sondern für den ewig gültigen Aufwärtsweg. Wenn der Herr uns Gnaden und Segen schenkt in dieser Welt, dann nehmen wir das noch so dankbar an. Aber manchmal ist auch der Weg nach unten der Weg, der nach oben führt. Und auch darin gilt, euer Herz werde nicht bestürzt. Nein zur Sorge. Manchmal versagen auch eure Vorbilder, liebe Geschwister. Petrus war schon ein Stichwort. Glaubensvorbilder sind eine gute Sache. Wirklich gut ist aber nur einer. Wenn ein Vorbild, ein Glaubensvorbild von euch einen Weg gegangen ist, der nicht gut ist, dann folgt auch diesem Weg nicht. Aber habt Erbarmen, trotzdem und Mitgefühl. Vielleicht kannst du gerade jetzt etwas zurückgeben von dem, was du Gutes empfangen hast, an Liebe, Wärme, Orientierung, Segen. Genau das ist es, was Jesus gesagt hat: Nicht wie die Welt gebe ich euch. In der Welt wird ein Influencer hochgejubelt, wenn er erfolgreich ist, noch mehr. Und dann, wenn er irgendetwas Dummes tut oder auch nichts Dummes tut und irgendjemand schwärzt ihn an, dann fällt er und wird er fallen gelassen und ist aus. Jesus hat gesagt, nicht wie die Welt gebe ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Seht ihr? Nein zur Sorge. Jesus hat allen Grund, uns zu sagen, euer Herz werde nicht bestürzt. Du und ich, wir brauchen diesen Trostruf des Herrn. Habt keine Angst. Der Herr Jesus kennt dein Herz und er kann lesen in deinem Herz wie in einem offenen Buch. Und so darf er dir und mir heute Morgen zurufen, euer Herz werde nicht bestürzt. Und auch das noch. Nochmal verkehrte Welt. Stellt euch nochmal ganz plastisch vor, den Tisch, an dem Jesus da sitzt mit seinen nur noch 11 Jüngern. Judas war ja schon verschwunden. Wer ist jetzt da, der eigentlich Trost und Hilfe und Zuspruch brauchte? Wer von diesen 12? Das wäre eigentlich Jesus gewesen. Er steht jetzt vor dem Tod. Er steht jetzt vor dem Leiden, das auf ihn wartet. Er hätte von den Jüngern Trost bekommen sollen. Und was passiert? Der gute Hirte ringt jetzt selbst mit dem Tod und stattdessen tröstet er die Schafe. So ist Jesus. Er schaut auch in diesem Moment nicht auf Gethsemane und Golgatha, er schaut auf die Gemeinde. Er schaut auf die Belohnung, die hinter dem Weg steht, den er jetzt gehen wird. Er geht diesen Weg, damit er seine Gemeinde, seine Brautgemeinde für die ewige Herrlichkeit erlösen würde. Für die, die da vor ihm sitzen, ein Petrus, jawohl, der ihn gleich verleugnen wird. Für einen Johannes, der uns das hier aufgeschrieben hat, der dabei war. Jakobus, Matthäus, auch für den gläubigen Thomas. Für den Hans und für den Michael und für die Miriam und die Maria und die Michelle und wie sie alle heißen in dieser Brautgemeinde, die Jesus sammeln wird, bis er wiederkommt. Dafür ist er hindurchgegangen und das sieht Jesus, wird meine Belohnung sein. Ich werde sie befreien und erlösen und erretten, denn ich habe sie je und je geliebt. Epheser 2, Vers 4, Kapitel 5, Vers 2 und Kapitel 5, Vers 25. Nein zur Sorge, das hat Jesus für dich getan, wenn du an ihn glaubst. Nein zur Sorge, sagt Jesus uns. Wer sind wir, dass wir uns dann noch sorgen sollten? Ich weiß, es gibt reale, gravierende und große Sorgen. Die kann man nicht einfach wegzaubern mit ein paar positiven Gedanken. Die Krisen und das Chaos sind real. Aber die Kraft des Herrn Jesus ist genauso real und stärker. Am Kreuz auf Golgatha erworben und sie weiß sich in deinem Leben bis zum heutigen Tag und an jedem kommenden Tag auch zu behaupten. Wenn dich also die Sorgen wieder mal packen, dann schau aufs Kreuz. Nein zur Sorge und ja zu Jesus Christus. Der spricht, euer Herz werde nicht bestürzt. Punkt. Der erste Satz. Jetzt kommen wir zum zweiten Satz. Ja zu Jesus Christus, nein zur Sorge. Ja zum Vertrauen, ja zum Glauben. Nochmal, euer Herz erschrecke nicht. Punkt. Erster Satz. Zweiter Satz. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Nein zur Sorge, ja zum Vertrauen oder Glauben. Dasselbe Wort. Solches Vertrauen kann nur dort gedeihen, wo der Glaube an Gott unerschütterlich ist. Ihr wisst, das Wort Glauben und Vertrauen ist in der Grundsprache der Bibel, im Neuen Testament, dasselbe Wort. Glauben heißt Vertrauen. Du kannst nicht sagen, ich glaube an Gott und du vertraust ihm gar nicht. Komisch, auch das gibt es Christen, die sagen, ich bin gläubig, ich bin Christ, aber sie sind misstrauisch gegenüber Gott. Und dieses Misstrauen setzt sich dann auch fort in ihrem Verhältnis zu den anderen, die mit ihnen auf dem Weg sind, auf dem Weg des Glaubens in der Gemeinde. Aus einem solchen Glauben wird nichts Gescheites hervorgehen. Er will dann auch Gott je und dann drängen und zwängen, wird ihm grimmen, wenn er nicht das bekommt, was er will, Gott Vorschriften machen wollen und Bedingungen stellen. So kannst du dich nicht völlig frei in die Hand Gottes begeben und fallen lassen. Egal was, egal wie. so leitet dich die Hand des guten Hirten. Nicht auf den Wegen, die er für dich vorgesehen hat, seine Führung. Überlass dich ihm ganz, glaube ihm. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Ganz schön, wer das Lied aus, hast du es ausgesucht? Ja, danke Thomas. Ich möchte jetzt diesen Satz mit euch noch wirklich genau anschauen. Wie hat Johannes ihn aufgeschrieben? Also ich übersetze ihn jetzt nochmal noch genauer, wie das so üblich ist im flüssigen Deutsch. Also, da steht, glaubt an Gott und an mich glaubt. Habt ihr es gesehen? Ich habe jetzt hier eine Balkenwaage aufgestellt. Ihr kennt eine Balkenwaage, oder? So eine an einer Kette hängen da und da, links und rechts, zwei Schalen. Und wenn die Gewichte auf beiden Seiten genau gleich sind, dann ist die Waage im Lot. Dieser Vers hier steht im Lot. An den äußeren Enden des Satzes steht das Wort Glauben. Auf der Innenseite der Schale ist einmal Gott und einmal Jesus. Und beides wird zusammengehalten durch das Wortlein und. Okay? Glaubt an Gott und an mich glaubt. Und ist ein verbindendes Wort, kein trennendes Wort. Und wenn ich sage, das können wir sagen, sehen, dass einmal der Glaube der Rahmen fürs Ganze ist. Der Rahmen ist glaubt. Und in der Mitte steht Gott der Vater und Gott der Sohn. Was lernen wir daraus? Wir sollen wissen, dass Jesus der kraftvolle Tröster sein kann, der uns sagt, euer Herz werde nicht bestürzt, weil er Gott ist, nämlich Gott der Sohn. Die Balkenwaage ist nicht aus dem Lot. Sie ist nicht schwerer auf der einen Seite als auf der anderen. Gott der Vater und Gott der Sohn gehören dazu und Gott der Heilige Geist auch. Darüber redet Jesus dann später in dem Kapitel. Wir beschränken uns jetzt mal hier auf diesen Vers, den einen Vers. Wenn Gott Mensch wird in Jesus, dann wird er nicht zu einem Untergott oder zu einem Nichtgott, sondern dann nimmt eben doch Gott, der Sohn, Menschengestalt an. Es ist Gott, nicht Gott der Vater, es ist Gott der Sohn. Schaut, es gibt nur zwei Arten von Wesen. Es gibt Geschöpfe, die sind geschaffen, von irgendjemandem geschaffen. Und dann gibt es noch Wesen, die sind nicht geschaffen. Was sind das denn für Wesen? Was ist das für ein Wesen? Das ist der Schöpfer. Nun sagt die Schrift vielfach, dass Jesus kein Geschöpf ist. Zum Beispiel Kolosser 1, Vers 16, Johannes 1, Vers 2 und 3. In Kapitel 1, Vers 10 steht ausdrücklich, die Welt wurde durch ihn. Wenn Jesus also kein Geschöpf ist, was ist er dann? Der Schöpfer. Schöpfen kann nur Gott, kein Geschöpf, kann wirklich etwas Neues, wirklich Neues kreieren. Wir mit unserer Intelligenz und mit unserem Können und so weiter. Wir können nur das verändern und neu zusammenbauen und noch besser und effizienter zusammenbauen mit unserer Technik und mit unseren Ideen und mit unserem Handwerkskönnen, was schon vorhanden ist, was Gott geschaffen hat. Aber wirklich neu schaffen können wir nicht. Das kann nur der Schöpfer. Seht ihr, das ist das Besondere bei der Brotvermehrung. Bei allen anderen Wundern hat Jesus die Schöpfung verändert. Da kann er halt mal auf dem Wasser gehen. Ist doch gar kein Problem für Gott. Aber beim Brot hat er Brot vermehrt. Er hat Neues geschaffen. Von diesem Jesus reden wir, wenn wir sagen, Nein zur Sorge und Ja zum Glauben, Ja zum Vertrauen. Von der zweiten Person der göttlichen Dreieinigkeit. In Johannes 1, Vers 2, es gibt kein Vertun, steht, das Wort war Gott. Ihr könnt wirklich glauben, Jesus war ein guter Monotheist. Wenn er nun sagt, ihr glaubt an Gott und an mich, glaubt, dann ruft er nicht zum Götzendienst auf. Er weiß sehr wohl, dass es nur einen einzigen Gott gibt, dem wir Ehre und Anbetung schulden. Und wenn jemand etwas anderes oder jemand anderes anbetet, dann ist das Götzendienst. Wenn er sagt, glaubt an mich, dann nimmt er damit Gott nicht die Ehre. Er fordert uns nicht auf, Fremdes anzubeten, sondern Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, wie er bis dahin bekannt war und wie er uns auch bekannt ist als der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wenn er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, Vers 6 in unserem Kapitel, dann ist klar, dass nur Gott, der Sohn, das sagen kann. Kein Geschöpf kann mich mit Gott versöhnen, ins Rechte bringen. Das sagten schon die Psalmisten, dass keiner für einen anderen stellvertretend zu sterben vermag. Kein Mensch, das kann nur Gott selber lösen. Wenn also der gläubige Thomas in Kapitel 20, Vers 28, zu Jesus sagt, mein Herr und mein Gott, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er hat Recht oder er hat nicht Recht. Wenn er zu Jesus Gott sagt und es stimmt nicht, dann hätte Jesus garantiert, genauso wie der Engel am Schluss der Offenbarung reagiert. Der Apostel Johannes, derselbe Schreiber, hat dort die Offenbarung zum allergrößten Teil empfangen, war so überwältigt, dass er den Engel, der ihm die Botschaft überbracht hat, anbeten wollte. Er ist niedergefallen und wollte den Engel anbeten. Und der Engel hat gesagt, sieh zu, tu es nicht, bete Gott allein an. Der Engel wusste, dass Jesus, der Engel weiß natürlich, dass er ein Geschöpf ist. Und dass er nicht angebetet werden darf. Bete Gott allein an. Und was macht Jesus? Sagt er zu Thomas, nein, ich bin nicht Gott, bete Gott allein an. Nein, er nimmt die Referenz, die Huldigung, die Ehre als rechtmäßig an. Und wenn wir das ablehnen, dann lehnen wir Gott, den Sohn, ab. Und dann weiß ich nicht, wie du mit Gott ins Reine kommen willst und wie Gott, der Vater, das Opfer eines sündigen Menschen namens Jesus angenommen hätte haben können. Das geht nicht. Glaubt an Gott und an mich. Glaubt. Ja zum Vertrauen. Und weil Jesus der ist, der er ist, darum hat er auch die Macht, das zu tun, was ihm wohl gefällt. Kein Geschöpf hat alle Macht zu tun, was ihm wohl gefällt. Und wenn er Bill Gates oder Elon Musk oder Wladimir Putin heißt, sie werden alle sterben. Sie können nicht tun, was sie wollen. Vielleicht viel, ja. Aber sie können nicht helfen, wie Jesus hilft. Und versöhnen mit Gott können sie uns erst recht nicht. Der Glaube ist der einzig wirksame Weg, vertrauensvoll durch das Leben zu gehen und Ja zum Vertrauen zu sagen und Nein zur Sorge. Gut, was halten wir fest? Ein Vers, zwei Sätze, die uns doch länger beschäftigt haben. Wir haben uns die Frage stellen lassen, sorgst du noch oder glaubst du schon? Wir haben Jesus gesehen, wenige Stunden vor seinem Weggang, wie er sich auch in diesem Moment noch als der gute Hirte und die verstörten Schafe kümmert, die sicher durch die kommenden Tage seiner Abwesenheit kommen sollen. Er hat uns aufgerufen für ein Nein zur Sorge und ein Ja zum Vertrauen. Damals die Jünger am Abendmahlstisch, heute uns hier in unserer Versammlung, wenn es auch dunkler wird. Ich habe mich manchmal auch gefragt, was denn eine Predigt des Wortes Gottes absetzt, anders macht, als die vielen Aufrufe zum Vertrauen. Also jeder Wirtschaftsführer und die Politiker, die sagen uns ja von morgens bis abends, wir packen das. Wir gehen vertrauensvoll in die Zukunft und wir schaffen das und ich wünsche mir einen Aufbruch und so weiter. Was ist der Unterschied zwischen dem und der Predigt des Wortes Gottes, wenn Jesus uns sagt, euer Herz werde nicht bestürzt? Der Unterschied ist himmelweit, unterschiedlicher, wie er nicht sein könnte, weil Jesus der Einzige ist, der sagen kann, glaubt an mich. Der Mensch kann an Hoffnung und Zuversicht appellieren, aber er kennt die Kraftquellen nicht. Klar, wir können psychologische Ressourcen aktivieren, aber das Münchhausen-Prinzip funktioniert schlussendlich nicht. Du kannst dich nicht selber am Schopf aus dem Sumpf herausziehen. Das kann kein Mensch. Das Wort Gottes hingegen kennt die Kraftquelle und die Ursache, wie wir ohne Sorge in die Zukunft gehen können. Das ist der Glaube an die Kraft Jesu Christi. Euer Herz werde nicht bestürzt, das kann jeder sagen. Glaubt an mich, das kann nur einer sagen, Jesus Christus, der Herr, Gott, der Sohn. Und dem möchte ich euch herzlich anbefehlen. Amen. Lasst uns beten. Lieber Herr Jesus, von ganzem Herzen, aus tiefstem Herzen, sagen wir dir Lob und Dank, dass deine Rede nicht bloße Worte sind, sondern Kraftworte des ewigen Lebens. Herr Jesus, jeder von uns hat Sorgen, und Nöte und Kämpfe. Wir bitten dich um deinen Beistand und bitten dich um deine Hilfe und dass wir lernen können, alle unsere Sorgen auf dich abzulegen. Und wenn es manchmal schwer wird und wenn es manchmal dunkel wird, nicht nur draußen, sondern auch drinnen im Herzen, dann gehst du niemals weg. Der gute Hirte stirbt nicht noch einmal. Ein für alle Mal ist dein Heil erworben. Dafür danken wir dir. Und so wollen wir auch in die kommende Woche gehen und uns ganz fest daran halten. Amen.